Ungeschnitten echt, der Podcast.
Dann darf ich die wunderbare Julia begrüßen. Hallihallo.
Hi, grüß dich, Sven.
Ja, Julia, wenn man an dich denkt, dann denkt man sofort an eine Person mit so viel Power. Stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Landesvorsitzende des LSVD Hessen, Stadtverordnetenvorsteherin in Kelkheim und Hosterin vom Podcast Zungenfertig und eigentlich noch so, so viel mehr. Wer bist du denn eigentlich abseits dieser ganzen Titel?
Ja, das frage ich mich langsam auch. Nein, also ich arbeite noch ein bisschen. Ich bin an der Universität, an der Goethe-Universität in Frankfurt und bin Diplom-Verwaltungswirtin von der Ausbildung her. Und dort arbeite ich im Bereich Internationales in der Lehrkräftebildung. Mhm. Ja, das ist zumindest der berufliche Hintergrund und ansonsten sind die Mandate natürlich sehr aufwendig. Ich bin auch noch im Verwaltungsausschuss des Landeswohlfahrtsverbandes, der sich ja um die Integration von behinderten Menschen kümmert in ganz Hessen oder für ganz Hessen, für die Landkreise und die kreisfreien Städte in Hessen. Ja, eben wie du gesagt hast, Kreistag, Stadtverordnetenversammlung und ansonsten versuche ich natürlich noch ein bisschen Privatleben zu haben.
Das ist super wichtig. Wenn man jetzt so auf deine Ämter schaut, das ist ja wirklich alles sehr viel mit Politik. Mhm. Was ist denn deine Motivation, dich politisch und gesellschaftlich auch so klar zu positionieren, aber auch dich zu engagieren überhaupt?
Naja, da gibt es verschiedene Hintergründe. Also ich habe sehr früh angefangen in Frankfurt, wo ich auch geboren bin, also Frankfurt am Main. Und da habe ich tatsächlich schon sehr jung angefangen, so Schülervertretungen und also damals hieß es noch ungegendert Schülervertretung und auch diverses anderes. Aber auf jeden Fall war das die Zeit, wo die Friedensbewegung anfing, also wo wir diskutiert haben über Pershing-Stationierungen in Deutschland und wo wir eben als junge Menschen eben sehr viel Angst hatten vor allem, was da kommt. Also hätten wir gewusst, dass es so ist wie heute, hätten wir noch mehr Angst gehabt. Aber auf jeden Fall war also so diese Zeit der Friedensbewegung 80, 81, 82 bei mir sehr prägend schon. Und dann kam dazu, dass ich, also ich habe in einem Jugendverband mich engagiert, der war ursprünglich sogar mal der Jugendverband der FDP, nämlich die Jungdemokraten, aber war zu dem Zeitpunkt unabhängig, als ich mich da engagiert habe und ist dann sogar, hat viel mit den Grünen zusammengearbeitet, die sich da ja dann gegründet haben, auch in der Zeit. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, da hat man nicht so viel Einfluss und ich habe tatsächlich eine Widerstandskämpferin kennengelernt, die in der SPD sehr engagiert war. Und diese Widerstandskämpferin hat mir so ein, wie soll ich sagen, also die hat mich so geprägt durch diese Begegnung. Wir waren sehr befreundet. Alle haben immer gedacht, das wäre meine Oma, weil wir so ein inniges Verhältnis auch hatten. Und ich habe immer gedacht, also wenn jemand sich engagiert, obwohl sie an Leib und Leben bedroht ist, was habe ich dann für eine Ausrede? Mhm. Und in der Zeit waren auch schon, wir hatten als Schülervertretung schon Angriffe von Neonazis. Und diese Kombination aus Erfahrungen mit Neonazis, dann in der Zeit, aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf, mein Coming Out, wo ja auch Diskriminierungserfahrungen, Mobbingerfahrungen da waren, plus dieses Kennenlernen dieser ehemaligen Widerstandskämpferin, das hat einfach bei mir das ausgelöst, dass ich gesagt habe, also mein Engagement hat seitdem nicht mehr aufgehört, sagen wir es mal so.
Es wird eher stärker wahrscheinlich, wenn wir jetzt auf die heutige Zeit schauen.
Ja, teilweise, wobei ich habe früher viel, viel mehr gemacht, viel, viel mehr.
Das darf man ja auch. Man darf ja auch irgendwann sagen, okay, jetzt gibt es die Generation danach. Ich hoffe, dass meine Generation da gut hinterher ist. Wenn ich mir das so aktuell anschaue, hoffe ich, dass sie eben in die richtige Richtung tendieren.
Ja, das ist eher die Angst, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und du sagst es gerade selbst, Coming Out. Du bist offen lesbisch. Und das weiß, glaube ich, zumindest jeder, der in der Kommunalpolitik aktiv ist, zumindest bei uns im Kreistag hier. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass du da auf viele, viele Hürden stoßen kannst.
Ja, teilweise. Also es ist tatsächlich, habe ich mich zu den Themen, also zu, ich sag mal, allen möglichen LGBTIQ-Themen im Kreis erst spät geäußert, weil das waren einfach keine Themen. Sag ich mal, ich war viele Jahre sozialpolitische Sprecherin meiner Fraktion. Zum Beispiel, natürlich waren da waren viele frauenpolitische Themen auch, aber LGBTIQ war nicht so das Thema. Trotzdem bin ich immer offen damit umgegangen, weil meine Mutter schon vor vielen, vielen Jahren, obwohl sie am Anfang ein bisschen gestruggelt hat mit meinem Coming-out, gesagt hat, wenn du jetzt in die Politik gehst, auch wenn es nur ehrenamtlich ist, also entweder du versteckst es so gut, dass es keiner merkt, oder du bist von Anfang an offen. Aber dazwischen, das geht, irgendwo wird nicht funktionieren. Und ich war eigentlich immer deswegen von Anfang an offen. Und ja, Hürden, ich kann das gar nicht so sagen, weil manche Hürden merkt man ja gar nicht. Also wenn man vielleicht irgendwo nicht eingeladen wird, merkt man das ja gar nicht. Wenn Leute hinterm Rücken irgendwas reden, merkt man das auch nicht. Ich hab Diskriminierungserfahrung, ich bin schon bespuckt worden, ich bin vom berühmten, wie hieß es damals, Blue Moon in Frankfurt, wo auch wirklich bekannte Frankfurter Frauen immer regelmäßig tanzen gegangen sind, angegriffen worden, mein Auto ist demoliert worden. Mir ist nie ganz was Schlimmes passiert, Gott sei Dank, also körperlich, aber es waren natürlich schon Beschimpfungen. Aber in der Politik habe ich das nur so hinter vorgehaltener Hand vielleicht mal gespürt. Und ich habe vielleicht manchmal eine gläserne Decke gespürt, von der ich mir aber nicht sicher war, ist sie jetzt deswegen? Ist sie, weil ich eine Frau bin? Ist es, weil ich vielleicht Sozialdemokratin bin? Ist es vielleicht, weil meine Nase so sitzt, weil ich eine Brille trage? Das weiß man ja dann nicht immer, ne? Und deswegen kann ich dir das so gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass tatsächlich, als ich in Eppstein mal als Bürgermeisterin kandidiert habe, vor jetzt doch inzwischen 13 Jahren, es tatsächlich im Hintergrund negativ sozusagen bei manchen wahrgenommen wurde. Und ich bin da aber immer sehr offensiv mit umgegangen, weil ich hatte ja einen Gegenkandidaten, der auch eine Frau hatte, oder beziehungsweise da war er noch nicht verheiratet. Und da habe ich immer gesagt, was ist der Unterschied? Mm. Also ich habe immer versucht, so, was ist der Unterschied? Ja, ihr bekommt in jedem Fall eine First Lady, ja, so ungefähr. Ja.
Stimmt, ja. Ja. Das kann man auch mal so sehen.
Eben, ne? Und gerade wenn Männer mich irgendwie doof angemacht haben oder so, dann habe ich auch immer gesagt, also gerade heterosexuelle Männer, ich sagte, also ihr müsstet mich doch am besten verstehen oder wollt ihr mit dem Kerl, ja? So ungefähr.
Ja, Chapeau. Ja, aber du nimmst ja die Frauen weg, weißt du?
Das ja, ist ja das. Ja, schön wär's. Und jetzt brauche ich es eh nicht mehr, jetzt habe ich mich ja glücklich verheiratet, aber ja, damals, ja, also ich sag mal so, wenn ihre Frauen so schlecht behandeln, ja, dass ich heterosexuelle Frauen irgendwie dazu bringen könnte, mit mir zusammen zu sein, statt mit ihnen, ja, dann machen sie irgendwas verkehrt.
Ja, das stimmt auch wieder. Jetzt erfährst du ja innerhalb der Politik doch doppelt irgendwie die Klatsche, du bist Frau und auch noch lesbisch. Dass du Sozialdemokratin bist, das lassen wir mal außen vor. Da gibt es genug, auch wo gerade super viel schief läuft. Aber ja, ich glaube, das ist ein Thema, das ist wirklich schwierig. Aber gibt es bei dir Punkte, wo du sagst, okay, jetzt werde ich hier nicht als Politikerin gesehen oder als generell, du hast ein Mandat bekommen von den Bürgerinnen, sondern hier wirst du gerade wirklich als lesbische Frau gesehen. Ich denke da an so Momente, wenn es natürlich in Kreisdebatten darum geht, um queere Thematiken, die kriege ich hier nur zugute mit, weil meistens sie auch von unserer Seite angestoßen werden. Wie gehst du damit um?
Ja, das geht bisher. Also ich habe zu mehreren entsprechenden Anträgen gesprochen, das ist richtig. Ich habe besonders zum Beispiel zum Fahnehissen am Eide-Hobbit am Kreishaus, weil es war ja schon bei vielen Rathäusern, aber beim Kreishaus nicht. Und das haben wir beantragt als Fraktion zum Beispiel, dass das gemacht werden soll. Und dazu habe ich gesprochen, den habe ich begründet. Ich habe zu gendergerechter Sprache gesprochen und so weiter. Und wir haben ja alles nicht wirklich durchgesetzt, sagen wir es mal so, gegen eine Jamaika-Koalition. Aber natürlich kamen die einzigen unangemessenen Angriffe von der Partei, über die ich immer ungern spreche, weil man sie eigentlich fast zu wichtig macht, indem man so oft über sie spricht. Aber die dann, also wo ich mich zum ich lasse mich normalerweise nicht provozieren. Also ich versuche in der Politik immer, das war auch damals im Wahlkampf so, das ist in allen Wahlkämpfen so, ich versuche immer zu sagen, das ist mein Programm, dafür stehe ich, für die Themen oder für die Positionen und so weiter. Und was die anderen sagen, da kann ich bei Podiumsdiskussionen vielleicht mal was dagegen sagen, aber ansonsten nicht. Versuche ich mich nicht ablenken zu lassen von meinem Weg, weil sonst beschäftigt man sich immer mit den anderen. Und die Menschen verstehen dann gar nicht mehr, wofür du selbst stehst. Und da habe ich mich zum einzigen Mal, weil ich ignoriere die AfD so gut es geht im Kreistag, ich gehe meistens sogar raus, weil ich es einfach nicht ertrage, und einfach sage, ich mache so viel für die Politik, ich muss nicht alles mitmachen. Also ehrenamtlich zumindest nicht. Wenn ich hauptamtlich wäre, wäre das vielleicht was anderes. Da kriegt man ein bisschen mehr sozusagen Schadensersatz dafür, also so Schmerzensgeld. Ja. Aber da habe ich mich tatsächlich provozieren lassen und bin nochmal in die Bütt gegangen und habe eben gesagt, Sie sind dort diejenigen, die eben uns immer anfeinden. Und Sie sind diejenigen, vor denen ich Angst habe. Und Sie sind auch diejenigen, deren Fans mich schon angegriffen haben und so weiter. Weil ich das, also wenn ich auch mal irgendwas an einen Latz geknallt kriege, dann kam das immer aus der rechten Ecke. Ja, klar. Und dann sind die natürlich sofort in die Bütt gegangen und haben gesagt, ja, aber wir haben ja Alice Weidel und wir sind nicht homophob. Ja. Also das war das einzige Mal, wo ich mich habe provozieren lassen. Und ansonsten versuche ich es tatsächlich mit Ignoranz, weil alles andere, dazu bin ich fast zu sensibel, als dass ich das schaffen würde, das an mich reinkommen zu lassen.
Jetzt ist es ja so, in Thematiken rund um das Queerness-Sein, kriegt man ja doch hin und wieder die Reden auch hier mit, wenn man mitten im Kreis wohnt. Und ja, immer wenn es um so Debatten geht mit Flaggenhissung, HIV-Tests, CSD, was auch immer, du bist immer einer der wenigen, wo eine Rede haben, die wirklich auch Hand und Fuß hat und die ganz deutlich macht, okay, wir müssen hier wirklich aufarbeiten. Und das viel Schlimmere ist, dass dann wieder gesagt wird, ja, aber das ist eine SPDlerin. Und das finde ich ganz, ganz schwierig zu sagen, okay, das ist eine FDPlerin, FDPler, was auch immer. Wenn die Sache richtig ist, dann sollte die Farbe in der Tat mal endlich ein irrelevant sein. Also deine Reden zu hören, ich durfte sie schon mehrfach beim CSD auch hören, da kriegt man 5 Minuten mal kurz Gänsehaut und denkt sich, Halleluja, krass, was ist denn da los? Wieso klappt das in der Kreispolitik an dieser Stelle nicht? Du bist natürlich jetzt auch noch Frau. Das ist eigentlich super schön. Also viel schlimmer ist, dass wir 2026 immer noch davon reden, dass auch Frauen immer noch Diskriminierung erleiden, weil sie eine Frau sind. Da denke ich mir jedes Mal, okay, nur weil ich ein Mann bin, heißt es, ich bin privilegierter, eigentlich ja nicht. Ich wüsste jetzt keinen Unterschied, außer vielleicht an Alter oder Erfahrung oder was auch immer, aber prinzipiell sind wir ja alle Menschen. Würdest du sagen, du kriegst, weil du Frau bist, eine andere Diskriminierung zu spüren innerhalb des Kreistages? Wirst du anders ernst genommen oder eben gar nicht ernst genommen? Bei euch in der Stadt, gut, da selbst John Schulz, sie haben sich zur Stadtverordnetenvorsteherin gemacht, also da.
Ja, da hatten sie nicht so viel Wahl, ja, nee, aber. Ja, ich weiß, was du meinst und ich habe das auch erfahren, aber das würde ich jetzt in der Kreispolitik so nicht sehen. Da ist einfach das Problem schon immer gewesen, dass es unglaublich schwierig ist, über die Grenzen von einer Koalition hinaus Zustimmung zu bekommen. Wir sind, also meine Fraktion ist halt jetzt schon sehr lange ich bin ja schon sehr lange im Kreistag und wir sind halt die ganze Zeit, seit ich zumindest im Kreistag bin, ja Opposition. Und ich habe einen einzigen Antrag mal kreiert, dem zugestimmt wurde. Jetzt in letzter Zeit ist es ein bisschen mal wieder aufgebrochen, aber grundsätzlich ist so diese Lagergrenzen, die sind so stark und das finde ich grundsätzlich verkehrt. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt lesbisch bin oder eine Frau bin, sondern tatsächlich, da in dem Fall hat es mehr damit zu tun, dass ich Sozialdemokratin bin. So, ja. Also ich gehöre der falschen Fraktion an. Wären wir Teil der Koalition, wäre es vielleicht was anderes, wobei auch dann würden wir natürlich nicht alles durchsetzen können, weil man natürlich auch in einer Koalition immer Kompromisse macht. Die Frage ist natürlich, wie viel Kompromisse macht man und wie verkauft man das auch nach außen? Also ich bin schon durchaus in der Lage auch zu sagen, okay, ich mache in bestimmten Dingen Kompromisse, aber es gibt auch Dinge, da mache ich es halt eben nicht. Und bei denen, wo ich Kompromisse mache, tut es mir auch weh. Also es gibt auch in der Koalition, in der ich in Kelkheim bin, Dinge, wo es mir wehgetan hat, Kompromisse zu machen. Aber ich habe ja von meinem Gegenüber auch etwas bekommen, was ihnen wehtut. Und dann gleicht sich es wenigstens ein bisschen aus. Aber im Kreis ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, da war zumindest viele, viele Jahre, und ich hoffe, dass das mal irgendwann ein bisschen noch mehr aufbricht, dieses, wenn es eben von der Opposition kam, wird in der Regel nicht zugestimmt. Mhm. Egal, wie vernünftig das ist. Und ich habe mal eine Rede, und da die ja öffentlich ist, kann ich das auch so sagen, habe ich mal gehalten, wo ich gesagt habe, ich gebe Ihnen gerne die Datei, weil ich weiß, in spätestens 5 Jahren stellen Sie genau diesen Antrag. Ja, aber heute lehnen Sie es ab, einfach nur, weil er von uns kommt. Umgekehrt ist es wahrscheinlich manchmal auch so, ja, dass man auch immer erstmal vorsichtig ist, wenn da was von der Koalition kommt und wir als Opposition sagen, warum sollen wir da eigentlich zustimmen? Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr haben wir dem Haushalt aber zugestimmt und haben sozusagen mit der Koalition gestimmt. Dann wird dann gleich gesagt, ja, die spekulieren auf nach der Kommunalwahl oder so. Aber wir hatten einfach Gründe, warum wir das gemacht haben, die auch was mit dem Haushalt zu tun haben und die nicht immer nur irgendwie strategisch sind und die jedes Vorurteil über Politik irgendwie nur bestätigen. Aber manchmal erlebt man das halt, dass die Vorurteile leider auch stimmen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir eine wirklich, also wirklich umfassende, LGBTIQ-freundliche Politik im Kreis machen.
Ich denke leider auch, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Wir sehen das ja anhand von, wenn wir jetzt mal auf Bundesebene schauen, da haben wir Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierungsbeauftragte und jetzt natürlich auch noch einen Queerbeauftragte nach Sven Lehmann, jetzt neue Queerbeauftragte. Auch da wird natürlich gerückelt und gerakelt, brauchen wir sowas überhaupt? Es gibt Städte, die sagen, ach, wir brauchen noch nicht mal eine Frauenbeauftragte. Ich habe dazu im März in der Tat auch eine Folge mit einer Frauenbeauftragten, warum brauchen wir das überhaupt? Und daran sieht man, okay, wir haben noch einen ja, leider langen Weg vor uns. Ich hoffe, dass ich das noch miterleben darf. Ich bin 24, ich bin eigentlich immer sehr positiv, aber da eher weniger, weil ich für mich einfach festgestellt habe, ich habe die letzten Tage und Wochen überlege ich ganz oft zurück, okay, war das vor 10 Jahren auch so? Habe ich es vielleicht einfach nicht wahrgenommen oder habe ich es ignoriert mit 14? Oder schon allein war das vor 5, 6 Jahren so? Und ich habe das Gefühl, es wird eher schlimmer und die Menschen werden immer aggressiver, auch innerhalb der Politik. Wir reden über Themen, wo man sich wirklich fragt, okay, ernsthaft jetzt? Also gut, heutiger Tag Aufnahme, es hat geschneit in vielen Städten, in vielen Ländern, vielen Bundesländern ist gerade schulfrei. Also uns knockt Schnee aus. In was für einem System arbeiten wir, dass Schnee uns zur Konkurrenz wird? Also dass Schnee ein komplettes System aussetzen kann, das ist schon krass. Wir haben eigentlich ganz andere Themen. Aber darüber spricht man nicht, weil man viel zu sehr sich attackiert. Und das ist so eine Sache, die auch ich hier sehe. Wir haben im März Kommunalwahl. Ich habe wirklich viele Sorgen. Und ich würde mir einfach wirklich stark wünschen, dass sich die demokratischen Parteien mal zusammenreißen.
Das ist nicht nur dein Wunsch. Also ich wünsche mir das sehr. Und ich meine, ich habe, wenn ich noch an Anfang, war das Anfang letzten Jahres oder sogar schon vorletzten Jahres, wo wir diese großen Demonstrationen hatten, wo auf einmal alle demokratischen Parteien zusammengehalten haben. Und also in der Regel, nicht in jeder Stadt, es gab natürlich auch wieder Ausnahmen, aber zum Beispiel bei uns im Kelkheim haben wirklich alle Parteien, die im Stadtparlament vertreten sind, also in der Stadtverordnetenversammlung, den Aufruf gemeinsam zu einer Demonstration für Frieden, für eben Vielfalt und für ein Miteinander aufgerufen. Es kamen 1200 Menschen und das war eigentlich so eine tolle Aufbruchstimmung und daraus ist leider nichts richtig geworden. Also das war auf jeden Fall vor der Europawahl und wir haben ja dazu auch aufgerufen und gesagt, hier, wir müssen unbedingt ein Zeichen auch mit der Wahl dann setzen. Es reicht nicht nur, dass wir heute auf die Straße gehen, sondern wir müssen dann gucken und dann sind doch die Wahlergebnisse so, wie sie sind. Ja. Und das betrifft ja da will ich jetzt gar nicht mal nur an meine Partei denken, sondern das betrifft ja alle demokratischen Parteien, dass sie Probleme haben, noch das zu vermitteln. Aber eben teilweise natürlich dann die falschen Strategien wählen, indem sie irgendwie versuchen, irgendwie noch populistischer zu sein oder sonst irgendwas. Und also da nehme ich auch Einzelne bei mir nicht aus. Also Und ich habe da wirklich auch große Ängste, weil ich denke, wenn wir es nicht schaffen, so egoistische Interessen ein bisschen mehr beiseite zu schieben und wirklich zusammenzuhalten und wirklich, weil, also ich erlebe schon in der Kommunalpolitik, dass die Farben manchmal nicht ganz so wichtig sind, so das kommt natürlich auch darauf an, kann man gut miteinander, kann man sich aufeinander verlassen, ist das ein zuverlässiger Mensch, der mir gegenüber sitzt, gilt das Wort noch? Und da können ganz viele Konstellationen ja funktionieren, was ja auch so ist. Und das muss einfach auch noch mehr passieren, dass man sich da mehr vertraut, dass man mehr die Gemeinsamkeiten sucht, nicht immer nur die Unterschiede, dass man die Unterschiede dann vielleicht auch einfach mal in einer Zeit, wo wir so bedroht sind, auch von außen und so weiter so bedroht sind, dass man da einfach mal sagt, nee, wir legen den Fokus wirklich auf die Gemeinsamkeiten und das in allen Politikbereichen und das grundsätzlich. Und dann ist eben natürlich ist auch wichtig, dass wir eben auf die Community achten oder auf die Community. Da ist natürlich auch wichtig, dass wir Vielfalt als was Positives begreifen und uns da alle engagieren und bemühen miteinander. Ja? Und dann funktioniert das. Aber ich habe da im Moment auch eher Ängste.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ja, also ich drücke natürlich uns allen die Daumen und hoffe auf Besserung. Aber wir werden es im März sehen schlussendlich. Jetzt ist es ja so, du bist Landessprecherin vom LSVD Hessen und natürlich auch noch SPDlerin. Jetzt bist du, wenn ich jetzt mal auf mich schaue, ich wohne mal im Taunuskreis, das bedeutet, okay, ich habe hier natürlich auch noch ein paar Menschen, die ich wählen darf. Jetzt bist du die Vertreterin für diese Partei, für mich hier vor Ort. Wenn ich jetzt auf Hessen schaue, erste Amtshandlung der neuen Chor, ein Genderverbot. Halleluja. Ich würde nicht sagen, wie kannst du es vertreten, sondern hast du dafür auch schon ordentlich einstecken müssen? Ja. Nicht nur auf LSVD-Ebene, sondern natürlich auch, okay, du bist queere Frau. Was ist denn da los?
Also LSVD Plus heißt man ja inzwischen.
Ja, stimmt.
Ja, Verband Queere Vielfalt. Da hat sich ja, den Namen haben wir ja geändert im letzten Jahr, um eben inklusiver noch zu sein, aber trotzdem bei dem Branding LSVD zu bleiben, aber eben LSVD Plus und eben dann Verband Queere Vielfalt. Ganz wichtig. Ja, es ist schwierig manchmal, natürlich. Und jetzt habe ich aber ich bin in einer relativ großen Partei, ja, die natürlich nicht in allem Entscheidungen trifft, die sie ja in Mehrheit trifft. Das heißt, es gibt auch immer Menschen in diesen Gremien, ob auf Parteitagen und so weiter, die ja auch eine Minderheit darstellen und so weiter. Wo ich natürlich eben nicht mit allem einverstanden bin. Das ist ganz klar. Und das tut mir natürlich weh, wenn das in Bereichen ist, die mich auch noch besonders betreffen. Ja, oder wo ich mich natürlich besonders engagiere. Und natürlich habe ich diese Entscheidung für falsch gehalten, dass das mitgemacht wurde. Aber ich weiß eben zu sehr, wie sehr die CDU das zur absoluten Bedingung gemacht hat für diese Koalition. Oder es gab wohl irgendwie zwei Sachen, wo sie überhaupt nicht haben mit sich diskutieren lassen. Das andere Thema weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war eines der Themen, wo die gesagt haben, darüber diskutieren wir nicht. Jetzt ist halt die Frage, du musst abwägen. Und das will ich nicht kritisieren, weil ich saß nicht in diesem Gremium. Ja? Es lässt sich leicht von außen sagen, naja, dann hätten wir ja sagen können, nö, machen wir nicht mit. Ja. Weil den Grünen hatte er ja schon eine Absage gemacht, der Ministerpräsident. Und dann hätte man ja sagen, schau mal. Ne, so. Will man das aber wirklich? Also ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Für mich ist Gendern schon ein wichtiges Thema, auf jeden Fall. Auch wenn ich selbst manchmal Schwierigkeiten habe, weil ich immer noch nicht alles immer so gut hinkriege. Ja, das fällt mir einfach, also mit Pronomen, das fällt mir einfach irgendwie nach über 50 Jahren unheimlich schwer, aber ich versuche es wenigstens und das ist das Entscheidende.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist das wirklich Wichtige, dass man eben versucht, darauf Rücksicht zu nehmen. Ich kann das natürlich einerseits nicht nachvollziehen, aber wenn ich mir dann überlege, ich habe 25 Jahre lang nicht in diesem Bundesland regiert und ich habe die Möglichkeit, an ganz vielen Stellen ein bisschen was zu verändern, wo es ganz viele Menschen auch betrifft, so, dann bin ich zwar nicht dafür, dass man immer sagt, ja, nur weil das vielleicht 10 Menschen mehr betrifft als die anderen, ist das wichtiger automatisch. Das nicht, weil für mich ist alles, was mit Gendern oder auch was mit unserer Community zu tun hat, Teil von Menschenrechten. Und insofern natürlich immer auch symbolisch wichtig als Teil der Demokratie, weil die Demokratie, finde ich, ist immer nur so gut, wie sie gut mit ihren Minderheiten umgeht. Mhm. Ja. Aber letztendlich kann ich dann trotzdem auch irgendwie nachvollziehen, dass ich sage, hey, nee, ich gehe doch in so eine Regierung. Ich versuche an ganz vielen Stellschrauben das Leben der Menschen zu verbessern, weil das ist ja das, was wir wollen, eigentlich das Leben von vielen Menschen verbessern. Und vielleicht, und dann ist immer noch diese Hoffnung im Hinterkopf, ja, zu sagen, hey, und irgendwann kriege ich die vielleicht doch noch dazu, dass sich da auch die Politik ändert. Das ist zwar vielleicht manchmal naiv, vielleicht ist es auch illusorisch sonst irgendwas, keine Ahnung. Bei Einzelnen ist es vielleicht auch Berechnung oder so, keine Ahnung. Aber ich denke mal, also ich habe da so, ich bin schon stinkig einerseits und gleichzeitig verstehe ich aber auch so ein bisschen, dass man die Chance wegen so einem Thema, das für mich zwar wichtig ist, für dich wichtig ist, was für viele eben der Community wichtig ist, dass man dafür aber ein Regieren aufgibt, sozusagen. Das ist schon, sind wir doch ganz ehrlich, eigentlich wirklich ein hoher Preis.
Definitiv. Das viel Wichtigere ist, und das machen ja zum Glück viele, gerade auch Users und aber auch die SPD-Queer, die ja ganz klar sagen, okay, Leute, wir stehen nicht hinter dieser Entscheidung von unserer Partei. Aber ja, wie du schon sagst, irgendwann muss man auch schauen, okay, was ist der Preis? Wenn ich das nicht zusage, dann hätten wir vielleicht jetzt ganz andere Regierungsformen. Über die wollen wir gar nicht drüber nachdenken und sprechen.
Eben.
Das wäre ganz, 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 ganz blöd geworden. Und da kann ich das sehr gut nachvollziehen. Jetzt bist du auch noch Landesvorsitzende, Landessprecherin LSVD+. Wie sehr geht das ins Gericht? Du musst ja auf der einen Seite die Sache vertreten, auf der anderen Seite musst du auch noch hier was vertreten. Wie fällt dir das leicht? Fällt dir das nicht so leicht?
Also meistens ist es getrennt. Also weil natürlich mein Engagement hier vor Ort wird davon ja nicht wirklich beeinflusst. Beziehungsweise vor Ort spreche ich ja so, wie ich auch denke und so, wie auch der LSVD+ das unterschreiben kann. Und ich meine, netterweise hast du mit deinem Verein mich ja schon gleich am Anfang mal auch zur Schirmherrin vom CSD gemacht und so weiter. Und also ich sag mal so, vielleicht denken manche, ich laber ein bisschen viel oder ich bin schon ein bisschen zu sehr ehrenamtliche Politikerin oder sonst irgendwas. Aber was man mir bisher zumindest nie vorwerfen kann, ist, dass ich heuchle oder dass ich irgendwas anders erzähle, wenn ich woanders bin. Also es gibt ja so Leute, die stimmen in dem einen Parlament, was weiß ich, für den Flughafenausbau und im anderen Parlament dagegen oder so. Also sowas kann man mir alles nicht vorwerfen. Und ähnlich ist es mit der Thematik. Also ich würde niemals in der SPD positiv über das Genderverbot sprechen zum Beispiel oder sonst irgendwas. Und ich habe das auch immer kritisiert in allen Gremien, in denen ich das irgendwie kritisieren konnte, in denen ich zumindest die Möglichkeit hatte. Und genauso sehe ich das als LSVD, wenn wir LSVD+, jetzt sage ich selbst schon verkehrt, das ist halt noch alte Gewohnheit, sehe ich das genauso. Ich habe natürlich auch Briefe unterschrieben an das Ministerium, an das insbesondere Kultusministerium, wenn es um das Thema eben Gendern in der Schule geht. Mhm. Ja. Weil uns wird ja immer vorgeworfen, wir wollen Verbote haben und so weiter. Dabei haben wir nur gesagt, nee, wir wollen einfach nicht, dass es als Fehler gewertet wird, sondern ich finde, es muss beides möglich sein. Es sollte nur eine Arbeit konsequent in der einen Form oder in der anderen Form geschrieben sein. Aber wir waren nie für ein Verbot von Nicht-Gendern, sagen wir es mal so, herum. Also zumindest in meiner Haltung ist das so. Und ich habe natürlich ein Problem damit, wenn ein Ministerpräsident in seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl sagt, er ist gegen Verbote und das Erste, was er macht, ist ein Verbot. Ja. Ja. Und das ist ja sowieso das Krasse, dass Gendern wird, oder diese Gender-Diskussion wird ja nicht von uns so aggressiv geführt, von der Community. Also inzwischen vielleicht manchmal schon, aber so grundsätzlich war das eigentlich nie. Es war eigentlich immer ein Wunsch, es war eine Bitte, es war die Hoffnung, es waren schon so, dass wir uns natürlich gewünscht haben, dass es bestimmte Regeln gibt, aber es war nie so, dass wir daraus diesen Kulturkampf gemacht haben, sondern der Kulturkampf kommt von der anderen Seite. Die haben ein massives Problem damit.
Wir haben es halt gemacht und das war das Problem. Mhm. Also ich mache das auch heute noch. Mir ist das Typ völlig egal, um ehrlich zu sein. Ich mache es und mir ist das egal schlussendlich, wie viele Menschen das machen.
Ja.
Und wie du schon sagst, man muss halt vielleicht einfach auch versuchen. Ja. Und dieser Versuch, das ist schon das, was ich möchte, versucht ist, dass wir mit allen Menschen gleich umgehen und alle Menschen irgendwie auch benennen können.
Genau.
Ja, es gibt auch Frauen, die sagen, ach, da kann doch von mir aus auch nur die männliche Variante stehen, was auch immer. Kann, aber ich bin da jetzt nicht so der Mensch für. Aber ja, wie du schon sagst, dass die erste Amtshandlung, einer der ersten Amtshandlungen, zu sagen, okay, ich will keine Verbote aufpreisen. Und das allererste, was aus diesem Mund rauskommt, ist, wir haben jetzt ein Genderverbot. Die Menschen, die gegendert haben, die machen das auch heute noch. Und zwar anders.
Also wir haben an der Uni ja auch das Problem. Also wenn wir im Auftrag des Staates handeln sollen, dürfen wir nicht gendern. Aber innerhalb der Uni dürfen wir es. Und also, weil ich meine, wir würden die Studenten, die würden mich hauen, ja. Jetzt sage ich Studenten, ja, sogar Studierende, dabei heißt es schon so lange Studierendensekretariat, aber siehst du schon, wir sprechen über das Verbot, ich habe schon automatisch die Schere im Kopf, ja, fürchterlich. Ja, schade, dass du nicht schneidest. Nein, aber also wirklich, das ist total an der Lebensrealität, an einer Universität zum Beispiel völlig vorbei gedacht und hat mit der Entwicklung in der Gesellschaft nichts zu tun. Ich kann verstehen, dass manche Menschen nicht mitkommen, weil selbst ich als alte Cis-Lesbe komme mit manchen Sachen nicht mit.
Ach, das tue auch ich.
Ja.
Das tue auch ich.
Okay,
ich
dann bin ich aber beruhigt.
Ich greife auch regelmäßig irgendwo rein, wo ich denke, oh oh, was habe ich denn da jetzt für Altes gesagt?
Eben, deswegen, also ich komme da natürlich nicht mit. Ja, und ich finde, man muss auch Menschen Zeit geben zumindest. Aber man darf ihnen natürlich nur dann Zeit geben, wenn sie wohlwollend sind. Wenn sie natürlich aggressiv gegen mich sind, dann gebe ich ihnen keine Zeit. Also ich mache das inzwischen so, dass wenn ich Gender-Gegnern begegne, dass ich also zumindest auch, also wenn es männliche Menschen sind, von denen ich auch weiß, dass sie heterosexuell verheiratet sind, also ich sage immer sehr öffentlich Grüße an den Partner. Ja, und so. Und dann regen die sich immer auf, weil dann die denken, man könnte mich ja für schwul halten. Dann sage ich, ja, aber sie wollen ja nicht, dass wir gendern. Ja, warum soll ich ihre Ehefrau gendern?
Mhm.
Ja, ne? Und so. Also da ist es manchen schon so ein bisschen aufgefallen. Oder auch bei manchen, also ich gebe ja noch, weil du vorhin gefragt hast, was mache ich sonst so? Ich mache immer ein paar wenige nur im Jahr, aber ich gebe Rhetorikseminare für insbesondere Kommunalpolitikerinnen, also nur für Frauen in der Regel. Und da ist es auch so, dass mir natürlich welche begegnen, die von sich in der männlichen Form sprechen.
Mhm.
Und das sind jetzt keine, die irgendwie freiwillig die männlichen Pronomen wählen, weil sie irgendwie vielleicht non-binär oder Transgender oder sonst was sind, sondern einfach, weil sie das so gewohnt sind von der Gesellschaft. Und das stört mich dann schon.
Ja.
Also das sage ich dann auch und sage, ich bin nicht dogmatisch. Also wir müssen nicht irgendwie da extrem immer gucken, aber ich bin dahingehend dogmatisch, weil, na, du hast es eben gesagt, wir sind da einerseits frei und das soll jede und jeder so machen, wie er will, aber, wie sie will, aber Sprache schafft Bilder.
Auf jeden Fall.
Ja.
Was ich, glaube ich, so als Grundproblem sehe, ich stehe regelmäßig auf der Bühne beim CSD und bin der wenigen Menschen auf unserer Bühne, der auch mal selbst die Community angreift und sagt, okay Leute, reicht auch jetzt mal. Mhm. Wir sind manchmal viel zu schnell, viel zu fordernd und viel zu beleidigt, wenn mal was nicht richtig gesagt wird oder gemacht wird. Ich muss Menschen Zeit geben. Ich muss allen Menschen Zeit geben.
Ja.
Und das sage ich auch ganz öffentlich meinem Team. Ich bin da nie sauer drüber und ich erwarte auch eigentlich von allen zu sagen, okay, ihr müsst auch mir so ein bisschen die Zeit geben. Ich versuche alles, wirklich alles, was ich nur kann. Sei es Namensänderung, sei es Pronomen. Alles versuche ich. Und ich glaube, man muss die Menschen mit abholen.
Ja.
Warum gendern wir? Was hat das damit auf sich?
Genau.
Und vor allem, welche Formen sind denn jetzt die richtigen? Und wenn wir uns alle nach dem Duden richten, ich finde das ganz interessant, beim Gendern richten sich alle ganz schnell nach dem Duden. In unserer eigentlichen Sprache interessiert das Ding keinen Mensch, keiner weiß, wie der Duden überhaupt aussieht.
Ja, das stimmt. Ja.
Also das muss man sich mal reinziehen vom Prinzip her.
Und der hat sich auch entwickelt. Also
ja,
ich meine, Zu einem habe ich letztens gesagt, du schreibst auch nicht mehr in Sütterlin.
Ja.
Ja, und sprichst Althochdeutsch, ja, und so weiter. Also ich meine, die Sprache verändert sich, das ist richtig. Und eben, wie wir sagen, wir beide kommen manchmal nicht mehr mit, ja, das ist richtig und da muss man gucken, aber ich muss halt natürlich die Absicht meines Gegenübers erkennen. Und deswegen, ich bin geduldig, solange ich merke, da ist jemand nicht bösartig. Mhm. Und dann bin ich bis zum Erbrechen geduldig, ja, weil ich einfach sage, ey, ja, ich selbst habe ja auch eine Entwicklung durchgemacht, ja. Also das sage ich auch immer Menschen, die zum Beispiel, also ich habe letztens eine Freundin bewundert, die ein Transkind hat und die wirklich völlig selbstverständlich nur noch von ihrem Sohn spricht, von der fast der ersten Minute an. Das finde ich toll und das finde ich nicht nur deswegen toll, weil das natürlich den Sohn so stärkt. Ist natürlich auch für die Öffentlichkeit toll und so weiter. Aber ich weiß, dass mir das total schwerfallen würde, weil eben diese Gewöhnung, ja, an etwas. Ja. Ne? Also
wir sind halt Gewohnheitstiere.
Ja, wir sind Gewohnheitstiere. Und allein schon, wie gesagt, mit den Pronomen. Ja, wir sind gewohnt, allem irgendwie ein Pronomen zu geben. Ja. Ja? Und wenn dann auf einmal mir jemand sagt, keine Pronomen, dann bist du erstmal so... So, und dann benutzt du Pronomen, aber sagst immer, ja, aber das habe ich ja bezogen auf der Mensch, also ist es ein männliches Pronomen oder die Person, also ist es ein weibliches Pronomen, aber es ist ja eigentlich nicht weiblich, sondern es ist die Person. Also das ist alles wirklich unheimlich schwierig.
Du wirst, also es ist für mich gerade noch mal intensiver. In diesem Jahr kommt immer ein neues Buch raus. Und ich will dafür gar keine große Werbung machen an dieser Stelle, aber viel eher, ich habe viele nicht-binäre Menschen in meinem Umfeld und da fällt mir das super einfach, weil ich die Person sehe, weil ich mit der Person rede. Ich dachte mir für das Buch 2, hey, ich möchte eine nicht-binäre Person einbauen. Die Deutschen und ihre blöden Pronomen, die es mir wirklich nicht einfach machen. Ja. Ich stand jetzt ganz oft vor dem Moment so, wie heißt denn jetzt? Was sage ich denn jetzt eigentlich? Weil ich kann doch nicht in jedem zweiten Wort den Namen der Person sagen. Jetzt wollte ich schon wieder. Ne? Ist wirklich super, super schwierig. Und ich glaube, dadurch wir diese Prozesse, wir das nicht transparent genug machen unseren Medien. Jetzt ist Social Media ein großer Holzblock eigentlich für das Feuer, weil Social Media eigentlich total für den Arsch ist, ganz, ganz klar. Tagesschau fängt auf einmal an zu gendern, die Hessenschau fängt an zu gendern, alle fangen an zu gendern, keine rafft wieso. Und das ist, glaube ich, diese Transparenz zu sagen, okay, warum machen wir das? Ja. Was wollen wir damit? Aber auch gleichzeitig, okay, ihr müsst nicht, aber wir machen das so, weil unsere Statuten das einfach so verlangen, was auch immer. Und das ist wie Dienstkleidung. Genau. Wir verlangen alle eigentlich, wenn wir Dienstkleidung haben, jeder muss sie tragen, ob ihr sie toll findet oder nicht.
Ja, und das passiert ja auch in vielen Unternehmen so. Da sind aber halt, wir haben eben über Rückschritte gesprochen, um vielleicht mal das Thema wieder ein bisschen zuzumachen mit dem Gender. Und genau da, also ich meine, kaum war Trump im Amt, haben viele große Firmen keine Regenbogenlogos mehr und so weiter. Also es ist, ich empfinde sehr viel Rückschritte auch. Und wir müssen auf einmal wieder um schon Erreichtes kämpfen. Also es geht noch nicht mal darum, dass wir uns weiterentwickeln, wo wir noch hin müssen, dass wir eben viele Möglichkeiten dann haben, sondern und viele Freiheiten, sondern wir müssen ja sogar Dinge, wo wir dachten, die sind jetzt völlig selbstverständlich, langsam müssen wir ja anfangen, wieder mehr zu verteidigen. Ja. Und das ist das, was mir ja so Angst macht. Und deswegen mache ich überhaupt noch Politik, sage ich mal, dass ich so denke, ich kann noch nicht gehen, ich kann noch nicht aufhören. Gleichzeitig bin ich aber auch ehrlicherweise manchmal auch echt müde, weil ich so denke, ey, weißt du ja, ich meine, du bist jetzt noch so jung, du kannst ja locker mein Sohn sein und da hätte ich ihn spät gekriegt. Ja. Also ich habe mich um solche Fragen, also besonders halt die frauenpolitischen Sachen, also da ging es ja nur um die Beidnennung, die schon durchzusetzen, das war ja echt krass, ja, um eben, wie ich ja eben sagte, selbst in Seminaren sagen manche auch sehr frauenbewegte Frauen oder sehr engagierte Frauen ja sprechen in der männlichen Form und so, also selbst von sich, wo ich immer denke, ey, nee, ja, bitte. Ja. Ne? Wenn immer nur von dem Polizisten gesprochen wird und der Krankenschwester, dann hast du immer nur diese Bilder im Kopf. Ja? Und dann hast du eben nicht die Polizistin und den Krankenpfleger oder so. Ne? Und das ist so ein bisschen das, wo ich denke, ey, das, damit habe ich mich auseinandergesetzt vor über 40 Jahren schon. Ja. Ja? Und eine Zeit lang ging es irgendwie so vorwärts, manchmal auch ein bisschen schnell, dann aber auch wieder ein bisschen langsamer, aber es ging zumindest immer irgendwie vorwärts. Und jetzt ist zum ersten Mal seit ein paar Jahren, dass ich sehr viel stärker spüre, also es gibt immer mal so Wellenbewegungen, wie gesagt, mal langsamer, mal schneller, aber es ging eigentlich nie so massiv zurück in den Diskussionen zumindest oder auch in dem Empfinden der Menschen und dann wie im Moment. Und dann finde ich noch das Allerperfideste, dass eben uns wegen dieser Geschwindigkeit, wo du zu Recht sagst, ey, stopp, jetzt macht mal langsam auch so ein bisschen, natürlich liegt es auch ein bisschen an uns, aber uns wird ausschließlich die Schuld gegeben, so nach dem Motto, ey, die Community wollte so viel, ja, jetzt müsst ihr mal sehen, ne? Ja, so nach dem Motto, friss oder stirb, ja, so ungefähr, aber jetzt ist Schluss, ja. Und jetzt reden wir sogar alle noch anderen Rechte auch noch zurück.
Ja, klar, ja. Klar. Ich habe, damit wir das Thema beenden können, aber weil was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte eine wunderbare Chefin in Oberursel, die Bürgermeisterin, und ich fand sie ganz, ganz toll, weil sie in ihr Amt eingetreten ist und die hatten bis dato immer nur einen Bürgermeister. Und sie irgendwann gesagt hat, ich unterschreibe nichts mehr, wenn der Bürgermeister drin steht. Weil natürlich alle Formulare auf Bürgermeister geplant waren. Und auch da, wir gehen halt, wir müssen mit der Zeit gehen. Es ändert sich und es ändert sich jedes Mal. Jetzt sprechen wir gerade von einem Bundeskanzler. Vor ein paar wenigen Jahren haben wir noch von einer Bundeskanzlerin gesprochen. Und ich bin ja in der Pädagogik. Mich hat irgendwann mal ein kleines Kind gefragt, können auch Männer Bundeskanzlerin werden? Genau. Und ja, das geht. Man mag es kaum glauben.
Ja, leider.
Ach, manchmal wünscht man sich schon zurück.
Ja. Also, ich sag mal so, ich war jetzt wirklich in der Amtszeit nicht der größte Fan von Frau Merkel, aber inzwischen. Ja.
Absolut, ich glaube, jeder der sie verfolgt hin und wieder noch, das ist immer schon sehr, sehr amüsant. Jetzt haben wir so ein bisschen mal dein politisches Dasein abgesprochen. Du bist LSVD Plus und ich glaube, das ist das Schönste, wenn man dich jetzt hier kennengelernt hat und man noch mehr von deiner Stimme hören möchte.
Oh Gott, ja.
Dann hast du natürlich auch noch deine wunderbare Frau und euren Podcast zusammen, Zungenfertig,
genau.
Den man ja auch hören kann. Worum geht's da so? Was habt ihr da?
Ja, also vielleicht vorab, meine Frau hat die bessere Stimme als ich, viel schönere Stimme. Wir haben mal im Scherz gesagt, ich hab mehr Geschichten zu erzählen, dafür hat sie die bessere Stimme. Es wäre echt gut, wenn sie meine Geschichten erzählen würde. Ja, das Witzige ist, also wir haben den tatsächlich schon seit Mai 21, also wahnsinnig krass, dass wir das, also bald schon Fünfjähriges feiern. Wir sind jetzt auch über 50 Folgen, also wir veröffentlichen einmal im Monat. Wir hatten 3-4 Ausfälle, aber grundsätzlich einmal im Monat. Am Anfang haben wir alleine miteinander gesprochen und jetzt schon seit längerer Zeit hauptsächlich immer mit Gästen. Und bei uns war es so, dass wir haben ja am Anfang in einer Fernbeziehung gelebt. Also meine Frau und ich, wir sind zwar beide in Frankfurt am Main geboren und auch dort aufgewachsen, aber sie ist dann zum Studium erst nach München und dann eben zum Arbeiten nach Leipzig gegangen, hat in Leipzig gelebt und als ich sie kennenlernte. Und das heißt, wir haben viel telefoniert, wir haben viel Sprachnachrichten geschickt, es war ja auch Corona-Zeit, da haben wir uns ja jetzt nicht ständig sehen können. Und ja, und diese Sprachnachrichten, die waren auch ein bisschen schuld, dass ich mich dann in sie verliebt habe, weil ich einfach diese Stimme so toll fand. Oh Gott, jetzt wecke ich zu hohe Erwartungen vielleicht, aber ich fand sie halt total toll und das haben auch ein paar andere schon gesagt. Naja, und aber auf jeden Fall, irgendwie haben wir uns immer halt unheimlich viel erzählt. Wir sind beide kommunikativ. Sie ist ja auch ursprünglich vom Beruf her Journalistin, jetzt inzwischen für eine Großbank Pressesprecherin. Und hat also mit Kommunikation sowieso zu tun und ich ja laber ja auch viel rum und dann haben wir eben viel uns unterhalten und dann haben wir irgendwie, also sie kam dann auf die Idee, weil sie auch tatsächlich manchmal Podcast hört, dass sie gesagt hat, ey, eigentlich könnten wir ja auch einen Podcast machen. Und durch Zufall war in der Zeit auch tatsächlich von der Akademie, für die ich ab und zu mal arbeite, Akademie für Kommunalpolitik Hessen, ein Podcast-Seminar, also wo wir so ein bisschen die Technik gelernt haben. Das merkt man zwar leider unseren Folgen nicht immer an, dass wir die Technik gelernt haben, weil wir manchmal ein bisschen technische Probleme haben, weil wir halt sehr oft die Interviews auch per Zoom machen. Und dann kommt es natürlich auch immer drauf an, wie ist es beim Gegenüber, die Qualität.
Ja.
Das ist halt der Nachteil. Aber so grundsätzlich haben wir dann gesagt, wir machen das. Am Anfang sind wir auch noch zu den Menschen hingefahren, obwohl das ja gerade, wie gesagt, in Corona-Zeiten mussten wir dann immer auf den Sommer warten und so ein bisschen schwierig war. Aber wir haben das alles irgendwie hingekriegt. Und haben wir gesagt, wir sind zwei lesbische Frauen über 50, also zu dem Zeitpunkt, wir sind immer noch über 50, aber wir sind Gott sei Dank noch unter 60, so gerade so. wenn wir uns so die Podcast-Landschaft angucken von der Community, war da noch so ein bisschen eine Lücke, auch von unserem Gefühl her. Das heißt also, dass wir gesagt haben, wir haben ja auch ein bisschen was vielleicht einfach zu erzählen aus unserem Leben. So haben wir die ersten Folgen auch tatsächlich, also die allererste Folge auch tatsächlich zum Beispiel über unser Coming Out, was sehr unterschiedlich war, weil ich schon mit 16, 17 bei mir für mich das klar war und bei ihr erst mit 30 zum Beispiel. Mhm. Ja. Und auch eben ganz unterschiedliche Erfahrungen. Sie hat noch nie größere Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht, ich ja schon und so weiter. Also über solche Dinge haben wir uns dann auch unterhalten und haben einfach gesagt, wir möchten ein bisschen mehr lesbische Sichtbarkeit. Das war so das erste Motiv. Und das zweite war, dass wir aber gesagt haben, wir wollen aber alle Themen unterm Regenbogen, nennen wir es mal, sozusagen irgendwie abbilden und haben dann angefangen, eben Gäste einzuladen, die ganz wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Also ob das der damalige Gleichstellungsbeauftragte der Uni Leipzig war, der eben zum Beispiel über das Gendern gesprochen hat, oder ob es eben eine ältere Transfrau aus Berlin ist, die ein Buch geschrieben hat über ihre Zeit, insbesondere auch in dem legendären Club von Romy Haag in Berlin, oder ob es der schwule Polizist ist, der sich eben mit Hasskriminalität auch beschäftigt, oder ob es eben auch der Arbeitsrechtler ist, der schwule und lesbische MandantInnen hatte, die von der Kirche zum Beispiel oder mit der Kirche Probleme hatten als Arbeitgeber. Oder eben die Veranstaltungsfrau, die als DJin arbeitet und viel auf, also für lesbische Frauen oder überhaupt für die queere Community insgesamt auch Feste anbietet und. Also wirklich breit gefächert. Dann auch Allies. Wir haben politische Menschen. Ich meine, durch meine Kontakte hatten wir zum Beispiel das Glück, Katharina Barley als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments auch in einer Folge zu haben. Wir hatten Nancy Faeser, unsere ehemalige Bundesinnenministerin, die ja zum Beispiel mit ihrem Ministerium einen Wagen auf dem CSD in Berlin hatte und auch überhaupt die erste war, die da einiges, was eben die Beflaggung angeht, auf Bundesebene und so weiter gemacht hat. Also wir haben auch versucht, eben mal Leute, wo man vielleicht nicht so im ersten Moment denkt, was haben die in einem Regenbogen-Podcast zu tun, sozusagen in einem queeren Podcast, haben wir eben auch dazu eingeladen. Also eine Demokratieforscherin zum Beispiel, weil natürlich das Thema Demokratie und Menschenrechte sehr stark mit unserer Community zu tun haben, haben wir auch als Gast, also wirklich querbeet. Wir haben aber auch Künstlerinnen, alles sehr Mögliche. Cool. Ja.
Heißt, wenn man noch mehr darüber erfahren möchte und mehr hören möchte von dir und deiner Frau, dann einfach mal auf allen Plattformen vorbeischauen.
Genau, oder auf unserer Homepage www.zungenfertig.com. Da kann man schön auch die Übersicht sehen, wer alles da war.
Sehr schön. Dann zum Abschluss dieser Folge, und das kennen die Menschen von meinem Podcast jetzt mittlerweile schon in- und auswendig, was möchtest du zum Schluss mitgeben? Ich möchte immer mit was Positivem in der Tat aufhören. Was ein bisschen Hoffnung gibt für unsere jungen Menschen, die da draußen auch sind. Was würdest du mitgeben, was Hoffnung gibt? Oder was du dir vielleicht auch wünschst für unsere Zukunft.
Naja, ich bin ja als Stadtverordnetenvorsteherin, muss ich ja immer eher so die allgemeinpolitischen Reden halten. Und da bin ich ja auch immer diejenige, die immer so ein bisschen predigt, ja, sage ich mal. Und ich immer denke, man hätte mich, wenn ich gläubig wäre, wäre ich irgendwie Pfarrerin geworden. Ist aber schwierig, weil meine Familie ist katholisch. Aber nein, mir geht es tatsächlich immer die wichtigste Botschaft bei allem. Und das ist auch das, was wir bei unserem Podcast auch immer sagen und aber auch bei allen politischen Reden. Eigentlich, es geht um die Liebe. Also besonders bei den politischen Reden, wenn es in unserer Community geht, finde ich. Und deswegen lohnt es sich halt auch zu kämpfen. Also weil, wie gesagt, manche könnten ja auch sagen, ey, warum gehst du nicht mal langsam in den Ruhestand? Oder warum machst du nicht einfach nur, du hast jetzt eine wunderbare Frau, verbring doch lieber mit der noch sehr viel mehr Zeit, als dass irgendwie du dich politisch engagierst und so weiter. Also ich sage immer, es geht um die Liebe und es geht darum, dass Liebe über Hass immer siegen muss. Und deswegen müssen wir uns engagieren und deswegen lohnt sich aber auch Engagement. Weil wenn wir es nicht tun, dann siegt der Hass.
Ja.
Und das ist vielleicht nicht unbedingt was Positives oder total Aufmunterndes, was ich da sage, sondern aber es soll zumindest was sein, wo ich sage, ey, bitte Leute, gebt nicht auf. Ja. Nach allem, was ich schon erlebt habe, habe ich manchmal Schwierigkeiten, wirklich noch Hoffnung zu haben. Und gleichzeitig gibt es aber immer irgendwo doch irgendwo was, wo Liebe wächst. Ja. Und es gibt immer wieder, also ich meine, ich habe meine Frau zum Beispiel auch erst sehr spät kennengelernt, ja, und habe da so viel Liebe jetzt erfahren. Und ich meine, ich habe schon vorher, meine vorherigen Partnerinnen will ich da gar nicht jetzt niedermachen oder so, die mich natürlich auch geliebt haben und so weiter. Aber ich hätte natürlich trotzdem mit über 50 nicht unbedingt gedacht, dass ich nochmal jemanden finde, ja, wo das sich so anfühlt. Und deswegen die Hoffnung nie aufgeben. Vielleicht auch manchmal was dafür tun, aber eben die Hoffnung wirklich nie aufgeben. Und ich weiß, dass es unheimlich schwer ist, weil es mir selbst schwer fällt. Ich bin auch ein Mensch, der oftmals zu Depressionen neigt und so weiter, aber da kannst du mich ein andermal zu einladen zu dem Thema. Bei mir ist das Glas immer so ein bisschen halb leer, bei meiner Frau ist es mehr als halb voll. Das finde ich immer so schön, wir gleichen uns da ein bisschen aus. Aber ich möchte gerne mitgeben, es geht alles, was wir tun sollte, letztendlich um Liebe gehen und es sollte darum gehen, dass wir hier sind, um Liebe zu geben und Liebe zu nehmen. Und wenn wir das mehr beherzigen, und ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht und ich habe auch wirklich schon Menschen unheimlich wehgetan, das weiß ich und das ist auch sehr bedauerlich und da hadere ich auch manchmal noch mit mir, aber trotzdem habe auch Menschen beleidigt vielleicht oder sonst irgendwas verletzt in jeder Hinsicht und trotzdem müssen wir jeden Tag aufstehen und sagen, heute ist wieder ein Tag, wo ich ganz viel Liebe geben muss und wo ich nicht aufgeben darf, weder in der Politik noch im Zusammensein, weil das Wichtigste ist, wenn wir es nicht schaffen, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dann ist, wir sehen ja, was in der Welt passiert, weil die Menschen nicht liebevoll miteinander umgehen und deswegen müssen wir alles tun und wenn wir alle das tun, auch wenn man sich fragt, ich bin nur ein kleines Rädchen, nein, wir sind alle, jeder einzeln dafür verantwortlich, dass mehr Liebe in der Welt ist.
Ich glaube, das ist doch ein wunderschöner Abschluss für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du Teil meines Podcasts
jetzt bist. Ja, danke für die Einladung.
Und wünsche dir wirklich nur alles Gute. Und wir drücken die Daumen, dass die Kommunalwahl zumindest hier für uns in Hessen, aber auch in vielen anderen Bundesländern gut verläuft.
Danke.